16. Tag, Samstag, 26. Januar 2002, Puerto San Julián, El Calafate. Ort. Temperatur. Wind. Wolken. 27 Grad Celsius. Sturmartige Böen. Fast geschlossene Wolkendecke. Die vergangene Nacht war eine der unangenehmeren. Ich fühlte mich so unwohl, dass ich nicht richtig tief schlafen konnte. Zudem spielte mein Magen derart verrückt, dass ich regelmäßig erwachte und mich in Richtung Toilette aufmachen musste. Einen Vorteil hatte der nächtliche Toilettenaufenthalt, denn nun stand den Zeltplatzbesuchern eine Toilette im deutschen Stil zur Verfügung. Während des Tages hatte man nur Zugang zu Toiletten im italienischen Stil und solch eine Toilette ist wirklich nicht jedermanns Geschmack. Meinen Wecker hatte ich auf 5:45 gestellt, doch ich erwachte deutlich früher. Da es keinen Sinn machte, gleich aus dem Schlafsack zu kriechen, nutze ich die verbleibende Zeit, um etwas Radio zu hören und zu lesen. Als die kurze schließlich Schonfrist vorüber war, begann ich gleich mit dem Packen und dem Abbau meines Zeltes. Ich war erstaunt, wie zügig mir alles von der Hand ging, denn schon 30 Minuten später war alles verstaut und ich war zum Aufbruch bereit. Als ich all meine Sachen zum Fahrzeug gebracht hatte, wunderte ich mich, dass ich ziemlich allein war. Lediglich Bernd, Ronny und Annette tauchten auf und auch sie wunderten sich, wo die anderen blieben. Wie wir später feststellen dürften, hatten wir uns allesamt um eine Stunde vertan. Ich überlegte kurz, ob mir die Stunde Schlaf gefehlt hätte, doch so nutzte ich die Zeit einfach, um ein paar andere kleinere Aufgaben, wie zum Beispiel das Schreiben von Postkarten, zu erledigen. Schließlich tauchten auch die anderen nach und nach auf und nachdem wir gefrühstückt und uns gewaschen hatten, stand unserer heutigen Fahrt nichts mehr im Wege. Wir verließen Puerto San Julián gegen 8.30 Uhr. Die erste Sehenswürdigkeit, die unsere heutige Fahrt zu bieten hatte, war die Tiefebene Gran Baño de San Julián. Wie uns erklärt wurde, lag diese Tiefebene etwa 105 Meter unterhalb des Meeresspiegels. Während ich mir das Ganze betrachtete, kam ich schließlich zu der Erkenntnis, dass hätte ich diese Information nicht erhalten, ich diese Tiefebene einfach für ein Tal gehalten hätte. Ohne nennenswerte Ereignisse ging es weiter, bis wir schließlich gegen 11.10 Uhr die Fernstraße 3 verließen und unsere Fahrt auf einer Schotterpiste fortsetzten. Auch wenn diese Piste eher als gut zu bezeichnen war, wurden das Fahrzeug und seine Insassen kontinuierlich durchgeschüttelt. Wurden gelegentlich Steine aufgewirbelt, die dann unkontrolliert unter dem Fahrzeug entlang flogen, hörte sich das ziemlich bedrohlich an und ließ in mir gelegentlich die Befürchtung aufkommen, dass wir vielleicht einen Fahrzeugschaden davontragen könnten. Doch blieb es bei der Befürchtung. Auf der nun folgenden Fahrtstrecke beeindruckten mich besonders die herrlichen Wolkenformationen. Diese wurden durch kräftige Winde weit oben zwischen den Wolken gebildet und wirkten wie ein Gemälde aus Blau, bei dem ein Blauton in den anderen überzugehen schien. Dieses Bild wurde noch durch die Landschaft unterstützt, die völlig flach in Gelb- und Brauntönen vor uns lag. Während ich den Ausblick auf die Landschaft genoss, ging mir stetig ein Satz durch den Kopf, den ich hier in einer Zeitung gelesen hatte: Manchmal gibt es nur oben und unten. Ich konnte spätestens hier diesem Satz uneingeschränkt zustimmen. Die erste nennenswerte Unterbrechung unserer Fahrt bestand in unserem Stopp für das Mittagessen. Der gewählte Rastplatz stellte sich als gute Wahl heraus, denn von ihm konnte man in ein Tal hinunterblicken, durch den sich der Rio Santa Cruz schlängelte. Der Fluss war durch sein Türkisblau nicht zu übersehen und bildete einen ganz besonderen Akzent zur umgebenden Landschaft. Kam gelegentlich die Sonne hervor, begann der Fluss noch herrlicher zu leuchten. Eine besondere Herausforderung bei diesem Mittagessen war der kräftig wehende Wind. Es war wirklich nicht einfach, das Essen auf das Brot zu transportieren und anschließend dafür zu sorgen, dass nicht gleich alles wieder davonflog, während man versuchte, das Ganze zu verspeisen. Der Wind war sogar manchmal so stark, dass ich mir sicher war, dass würde jemandem das Essen vom Brot gewährt werden, würde es genau im Mund eines anderen landen. Doch trotz dieser kleinen Unannehmlichkeit wurden wir sicherlich alle satt. Auf der Weiterfahrt wurden wir nochmals mit einem wirklich als skurril zu bezeichnenden Schild konfrontiert. Es war ein Hinweisschild für eine Estancia. An diesem Schild war wieder ein Hund, völlig ausgetrocknet und ohne Fell, befestigt worden. Beim Anblick dieses Wegweisers konnte ich mir nicht so recht vorstellen, was der Eigentümer damit beabsichtigt hatte. Auf jeden Fall war ich der Ansicht, dass es keine gute Idee wäre, den Ort aufzusuchen. Über einen Besuch unsererseits brauchte ich mir auch keine Sorgen machen, denn wir setzten nach einem kurzen Stopp unsere Fahrt in eine andere Richtung fort. Je näher wir uns unserem Tagesziel näherten, umso abwechslungsreicher wurde die Landschaft. Natürlich war sich noch immer sehr karg, doch wurde das Landschaftsbild zunehmend hügeliger, was für uns bedeutete, dass auch die Straße sich manches Mal in Kurven einen Hügel hinunter oder hinauf wandte. Erleichterung ging durch den Bus, als wir gegen 16.10 Uhr wieder eine asphaltierte Straße erreichten. Doch der Gewinn an Komfort war von kurzer Dauer, denn zumindest auf den ersten Kilometern war diese Straße eher schlechter zu befahren als die Schotterpiste. Es lag nämlich ein Schlagloch neben dem anderen und Markus musste so manches Mal zickzack über die Straße fahren, um nicht in einem der Löcher zu landen. El Calafate erreichten wir gegen 17 Uhr. Bei unserer Unterkunft handelte es sich um alte Estancia mitten im Ort. Daher hatten wir keine Probleme, uns die Vorteile des Ortes nutzbar zu machen. Da es Bernd noch immer nicht viel besser ging, bemühte sich Sandra darum, für ihn und mich je ein Einzelzimmer zu bekommen. Gegen eine geringe Gebühr konnte jeder ein Zimmer sein eigen nennen. Lange hielt ich mich nicht im Hotel auf, sondern ich marschierte direkt in den Ort, um einen Laden zu finden, in dem ich ins Internet gehen konnte. Da El Calafate stark vom Tourismus abhängig ist, war es absolut kein Problem, ein solches Geschäft zu finden. Zudem war der Zugang mit 3 Peso, 2 Euro, pro Stunde auch akzeptabel. Auch wenn viele Leute den Wunsch hatten, E-Mails zu schreiben, konnte ich direkt einen Rechner in Anspruch nehmen und sogleich beginnen, alle Erlebnisse niederzuschreiben. Ich zeigte mich an diesem Tag als durchaus fleißig und schaffte es bis 20:30 Uhr, den größten Teil meiner Erlebnisse niederzuschreiben und auf die Reise zu senden. Auf dem Weg zurück zum Hotel stoppte ich noch bei einem Supermarkt, denn uns war gesagt worden, dass es wieder ein argentinisches Frühstück geben würde. So erstand ich etwas Wurst, um das Frühstück für mich etwas erfreulicher zu gestalten. Als ich das Hotel kurz nach 21 Uhr erreichte, saßen die anderen noch am Esstisch zusammen und ich gesellte mich gerne zu ihnen. Auf diese Weise klang der Abend angenehm aus. Es war etwa 22 Uhr, als ich schließlich in meinem Zimmer verschwand und alsbald in Morpheus' Armen lag.